Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, euch hier begrüßen zu dürfen und wir haben heute die folgenden spannenden Themen für euch mitgebracht. USA, Iran natürlich, der Öl. Crash derweil mal, Mini-Crash, haben wir mitgebracht. Wir werden über Kevin Warsh und den neuen Fed-Chef, seine Funktion als neuen Fed-Chef plaudern. Wir werden uns die Fed-Meeting-Minutes anschauen, wo doch einiges Überraschendes herausgekommen ist. Wir werden uns die Nvidia-Earnings und den AI-Hype anschauen. Wir werden uns Walmart, Target und Home Depot anschauen und schauen, ob der Privatkonsum nicht vielleicht einbricht. Wir werden uns PMI anschauen und natürlich werfen wir am Schluss noch einen Blick auf Gold und Bitcoin. Das alles haben wir für euch mitgebracht. Bevor wir damit aber starten, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, das alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir irgendwo an einem Wertpapier beteiligt sind, dann sagen wir es natürlich dazu. Ansonsten sind wir über Konstrukte wie zum Beispiel den MSCI World an so ziemlich allen Wertpapieren beteiligt. Und damit, lieber Dominik, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön für die Anmoderation wieder mal.
Ja, vielleicht können diejenigen, die live dabei sind, gleich mal sagen, ob wir so circa gleich laut sind ungefähr oder ob es da wieder Adjustierungsbedarf gibt. Ansonsten, ja, wollen wir gleich ins erste Thema reinstarten? Haben wir irgendwelche hausmeisterlichen Themen eigentlich oder eigentlich nicht, gell?
Wüsste ich nicht, ne?
Gut, dann lass uns hinein. Iran gegen USA, wir haben alles vom Kriegsgezitter bis zur Friedenshoffnung. Kurze Historie, 18. Mai, Trump verschiebt den geplanten Schlag gegen den Iran auf Bitten von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am Dienstag und am Mittwoch werden die Märkte zunächst abverkauft und Öl steigt über 110 Dollar, also vor allem Brent. Und dann am 21.05. Marco Rubio. Gute Anzeichen für eine Einigung. Aber Streit um Uranbestände und Hormuzmaut, die bleibt natürlich. Und am Freitag, den 22.05. gibt es dann Berichte über ein Rahmenabkommen. Und ja, da sind wir momentan drin. Was sind so deine letzten Informationen? Du bist ja mehr am Puls des Marktes wie ich in der Regel. Was sind deine letzten Informationen, Dominik? Und wie ist dein Take generell zu dieser ganzen Hin- und Her-Geschichte?
Ja, also sind heute auch wieder Tweets rausgegangen auf Truth Social vom Präsidenten. Und ja, er hat dann jetzt auch etwas kalmiert und gesagt, wenn es einen Deal gibt, dann nur einen Meaningful Deal, also einen, der auch wirklich was bedeutet. Und ja, also es scheint halt doch wieder mal ein Taco zu werden. Zumindest schaut es derzeit wieder mehr danach aus. Das ist halt wirklich so ein 50-50-Spiel. Es, egal, wann du die News anschaltest, ist irgendwie wieder was anderes draußen. Und ich glaube, dass erst, wenn das Ganze unter Dach und Fach ist, die Märkte kaufen es derzeit wieder, auch auf Polymarket, wird die Friedensgeschichte eher gehandelt. Ich glaube, 20% ist die Chance nach oben gesprungen. Wie gesagt, ich kaufe es erst, wenn der Deal unterfertigt ist. Bis dorthin kann noch einiges passieren. Und selbst dann kann es bedeuten, dass selbst wenn der Deal unterzeichnet ist, dass Israel die nächsten Raketen feuert, um das Ganze zu torpedieren. Also wer weiß schon, was da jetzt wirklich passiert. Derzeit haben wir keinen Deal, das sind die Fakten. Und viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Derzeit.
Ja, du hast Polymarket angesprochen. Ich habe es vorher schon rausgesucht. Den Chart vom Polymarket, jetzt springt es natürlich um, egal. Den haben wir da. Der ist ein bisschen, ja, schaut ein bisschen eigenartig aus im Moment, aber wir können in die Zahlen hineingehen. Das ist, glaube ich, die bessere Variante. Also heute noch 6% Wahrscheinlichkeit, morgen dann 15%, am 31. Mai, das ist der Sonntag, 36% und überhaupt dann im 7. Juni 64% auf einen, ja, Case-Fire eigentlich nur, also auch nur einen Waffenstillstand, nur so ein bisschen auch ein Agreement, genau. Ja, also warten wir es mal ab, was sich da so tut. Ich habe einen ähnlichen Take wie du, das Hin und Her ist ja eh schon Standard eigentlich in diesem Zusammenhang. Fakt ist, ich habe es auch in deiner Gruppe gepostet, in den ersten afrikanischen Ländern gibt es schon die ersten Aufstände, dass das Öl dort komplett ausgegangen ist, also dort gibt es auch keine Notreserven mehr und gar nichts mehr. Auch aus Asien hört man immer wieder von Schlangen an den Tankstellen und Begrenzungen. Dort scheint es zwar noch Notreserven zu geben, aber allzu lang wird das nicht mehr machbar sein und auch Europa braucht natürlich dringend dann neues Öl demnächst, auch wenn das Wetter momentan halt hervorragend ist. Das heißt, das spielt uns ein bisschen in die Karten.
Ja, aber das haben wir auch schon öfter diskutiert, dass es wirklich mit jedem Tag schlimmer wird, auch wenn man es selbst vielleicht derzeit nicht spürt und auch am Ölpreis es definitiv nicht festmachen kann, weil es die ganze Zeit rauf und runter geht. Das hat reale Auswirkungen und das derzeit schon. Und man sieht es halt jetzt erst zum Beispiel in Afrika, aber genauso in, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo das war, ich glaube Pakistan hat die strategischen Petroleumreserven aufgebraucht mittlerweile Und es ist auch ein großes Problem mittlerweile in Australien, in Frankreich, in vielen, vielen Ländern. Und in Asien wird es noch schlimmer derzeit. Asien zahlt auch pro Barrel weit, weit mehr als Europa derzeit. Und das bedeutet, alles, was jetzt noch am Schiffsweg irgendwie um und um läuft, wird von den Asiaten aufgekauft mit Premiums. Und ja, mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Derzeit ist die Straße von Hormuz nicht geöffnet, nicht geschlossen, irgendwas dazwischen oder beides gleichzeitig. Schrödingers Straße, gleichzeitig tot und gleichzeitig am Leben. Derzeit gibt es einfach keine Lösung für den Konflikt und ich glaube, dass das böse Auswirkungen haben wird, die wir, ja, die noch nicht eingepreist sind.
Okay, würdest du sagen, Öl short oder irgendeinen anderen Trade momentan drauf machen oder sagst du, man weiß es sowieso nicht?
Wurscht. Es ist wirklich eine 50-50-Chance. Keiner weiß bei dem Präsidenten, was da wirklich passiert. Ich traue mich das auch nicht direktional traden, mache es deshalb auch nicht. Bin weiterhin stark in Cash, habe den letzten Silberausbruch, der dann wieder negiert worden ist, kurz gehandelt. Aber sonst habe ich keine aktiven Positionen im Markt. Ich bin noch weder Indizes long noch Indizes short. Was ich schon mache, ist bei niedrigen VIX unter 18 jetzt wieder Teenies kaufen, also Hedging-Positionen aufstocken. Und ja, werde wahrscheinlich, wenn es jetzt eine Einigung geben sollte, werde ich in diese Rallye abverkaufen, wahrscheinlich nochmal. Also Short-Positionen aufbauen, denke ich mal. Aber das ist Zukunftsmusik. Da muss man schauen, ob man dann das Setup findet, wenn es soweit ist. Derzeit ist es nicht so. Aber ich denke, dass das Ganze sehr kurze Beine haben wird, weil sich das eben durch eine Rezession in der Weltwirtschaft widerspiegeln wird. Es wird zu einer Rezession in den USA kommen. Das ist mein ganz klares Statement. Und das wird sich auch in den Zahlen widerspiegeln, in den Arbeitslosenzahlen, in den Umsätzen der Firmen etc. Und dementsprechend gehe ich davon, wenn wir noch auf einer rationalen Börse leben oder auf einer rationalen Welt, dann gehe ich damit einhergehend mit fallenden Kursen aus.
Okay, das mal ein klares Statement. Ein Take würde mich noch interessieren, und zwar, wenn die Ölpreise fallen, dann könnte ja das den ganzen Energiesektor ein bisschen auch hinunterziehen. Also mein Take wäre, wenn der Energiesektor jetzt aufgrund dieser Einigung, keine Ahnung, eine Korrektur macht, 10, vielleicht 15% runtergeht, wären das für mich definitiv dort in diesem Bereich massive Nachkaufkurse. Wie ist da dein Take dazu?
Ja, muss man schauen, wie sich das Ganze dann manifestiert in der Rezession. Also wenn es wirklich so ein 1929 World Depression Thema wird, dann wäre ich da auch vorsichtig mit Long-Positionen in Energie. Natürlich ist Energie da sehr resilient, weil die Leute halt heizen, wenn ihnen kalt ist, auch in der tiefsten Depression. Aber da muss man halt, ich möchte da nicht pauschalisieren einfach. Also ich gebe dir recht, es wäre ein strukturell guter Trade wahrscheinlich, aber man muss halt dann wirklich auf die Gegebenheiten achten, die wir dann haben. Und die Welt dreht sich heute so schnell, ich traue mich nicht einmal sagen, was morgen ist. Wir sehen es bei dem Peace-Deal. Den haben wir, in der einen Minute haben wir ihn und dann sind wir mit zwei anderen Ländern im Krieg oder weiß ich nicht.
Ja, schwer vorhersagbar, aber ja, damit muss man an der Börse einfach leben und da muss man trotzdem die langfristig richtigen Entscheidungen sehen, sehe ich so wie du. Für mich ist es schon ein Tick, vielleicht ein bisschen mehr wie dir, weil ich denke, die Datenzentren werden auch an einer Rezension nicht abgeschaltet, zumindest die jetzt dran sind, die werden weiter gebraucht werden, ist zumindest mein Take. Ob es dann noch viele neue geben wird, ist die andere Sache und das wird halt nach wie vor Energiefresser Nummer 1 sein, wahrscheinlich dann. Also deswegen mein durchaus positiver Take auf das.
Also generell overall, wenn man es auf Dekaden sieht, bin ich generell energiebullisch. Wir werden den Planeten weiter bestromen, wir brauchen für das, was kommt, immer mehr Energie. Das heißt, Energie ist generell bullisch zu sehen und wir sind gerade in sehr vielen Energien am Boden, weil eben Rohstoffe am Boden sind auch. Also sowas auf antizyklischer Basis langfristig zu kaufen, macht meiner Ansicht nach sehr viel Sinn. Ich frage jetzt halt, von welchem Zeitfenster reden wir jetzt. Ne? Also auf 2 Dekaden bin ich sehr, sehr bullisch Energie. Auf den nächsten 2 Wochen weiß ich es halt jetzt nicht. Ne?
Ja, gut, das ist sowieso klar. Die nächsten 2 Wochen sind sowieso aufgrund, solange das im Iran nicht langfristig irgendwie gelöst ist oder zumindest mittelfristig gelöst ist, wird es da nichts geben. Sehr gut.
Ich sehe halt, wenn ich das noch hinzufügen darf bei dem Deal, ich weiß halt noch immer nicht, wie der stattfinden soll, weil die obersten 2 Punkte vom Iran sind, es soll Reparationszahlungen geben für das, was an Schaden angerichtet wurde im Land, also Industrie, Reparationszahlungen etc. Das zweite, man soll weiter die Hoheit über die Straße von Hormuz erhalten. Das dritte noch, dass man ein Atomprogramm haben darf, also kein waffenfähiges Plutonium, aber Energie, Uran, und das muss man jedem Land zugestehen, dass man Atomkraftwerke betreibt, natürlich keine Anreicherung dort betreibt, logischerweise. Und diese 3 Punkte, USA stellt sich da komplett quer bei allen 3 und ich weiß nicht, wie man da ein Agreement finden will jemals, aber ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen.
Also ich weiß ja nicht, was China im Hintergrund macht und was China da vorhat. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Atomreserven des Irans möglicherweise in China zwischengelagert werden und dort angereichert werden und dann hingebracht werden oder so irgendwie.
Es ist jetzt gerade Diskussion, ist ganz frisch raus die Nachricht, dass der Iran das vorschlägt. Also USA hat ja primär gesagt, sie müssen das Uran abgeben und in die USA verschiffen. Das hat der Iran abgelehnt und jetzt haben sie als Gegenargument vorgeschlagen, dass sie das Uran, wenn sie es aus dem Iran bringen, nach China bringen und nicht in die USA.
Ja, was auch sinnvoll und logisch erscheint. Also das wird das eine, Reparationszahlungen wird es mit Sicherheit nicht geben. Es wird wahrscheinlich dann darauf rauslaufen, dass man eingefrorenes Vermögen im Ausland wieder freigibt. Und das wird es dann gewesen sein. Also ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn man sich auf den einigen kann, wie gesagt, kann nur ein Rahmenvertrag sein. Und dass die Straße von Hormuz gegen eine Maut halt befahrbar ist, weil ich glaube, die Maut auf der Straße von Hormuz scheißegal ist im Endeffekt. Ja, das sind so die Dinge, wo es durchaus demnächst was werden könnte. Mal schauen.
Wir werden sehen, also angeblich sind wir so weit fortgeschritten wie noch nie. Ich glaube es wirklich, als wenn die Tinte trocken ist. Also.
Ja, und selbst dann muss man es nicht unbedingt langfristig glauben, wie man in der Vergangenheit gesehen hat. Super, absolut. Dominik, lass uns das Thema abschließen und lass uns übergehen zum nächsten Thema, nämlich Kevin Warsh übernimmt die Fed. Ich habe ein bisschen einen Kontext dazu mitgebracht. Also am 22.05. ist Kevin Warsh angelobt worden sozusagen für das Amt. Überraschenderweise oder auch wenig überraschenderweise im Weißen Haus. Das passiert normalerweise innerhalb der Fed. Der letzte, der im Weißen Haus angelobt wurde, war Alan Greenspan 1987. Ja, soll so ein bisschen wahrscheinlich auch Macht von Donald Trump sein, dass er doch Einfluss auf die Fed hat. Trump fordert weiterhin diese Zinssenkungen. Die Inflation ist aktuell bei 3,8%. Warsh sagt, er wird niemals Zinsentscheidungen auf Präsidentenwunsch vorab festlegen. Muss man schauen, ob das Rhetorik bleibt oder ob es tatsächlich so ist. Und es gibt einen JP Morgan Forecast, der sagt, die Zinsen bleiben bis Mitte 2027 unverändert. Mögliche Hikes eher statt mögliche Cuts. Und ich habe auch hier ein bisschen was mitgebracht, nämlich das FedWatch-Tool. Und da können wir sich ganz kurz durchschauen, bevor wir in die Diskussion gehen, Dominik. Da sieht man ja, dass es logischerweise beim nächsten keine Veränderung geben soll. Beim übernächsten auch nicht. Mit 91% bleibt es gleich. Dann fällt so ein bisschen auf 74. Da geht es aber dann in Richtung Hike, ja, also in Richtung Zinserhöhung hinein. Also nicht fallen, sondern steigend. Das wäre dann die September-Sitzung sozusagen. Und eigentlich geht es dann immer mehr in Richtung steigend. Im Oktober haben wir schon 30% auf eine Rate-Steigerung. Im Dezember sind es dann schon 40% fast. Die sagen, zumindest einen Viertelprozentpunkt geht es nach oben. Ja, wie ist dein Take? Du bist eh relativ klar positioniert. Also erzähl mal.
Ja, ich glaube, du trittst da den schwierigsten Job der Welt an. Es ist der perfekte Tanz auf der Rasiermesserklinge. Du wirst auf einer Seite runterfallen müssen. Du hast zwei Varianten. Die eine ist, die Inflation eskaliert. Die Inflation geht weiter. Wenn du nicht an der Zinsschraube nach oben drehst, dann wird die Inflation weiter steigen. Wenn du an der Zinsschraube drehst, dann wird die Wirtschaft abkacken. Also dann wirst du die Rezession definitiv herbeischwören. Wir laufen dann wirklich bilderbuchmäßig in ein stark flutorisches Szenario der 1970er Jahre, 70er, 80er, in der Paul Volcker mit 22% Zinsen dann 14% Inflation getötet hat. Aber die Wirtschaft war genauso am Boden, logischerweise. Und das sehe ich da irgendwie leider als Damoklesschwert schweben. Weil wir sind halt, es endet mit Corona eine Ära. Und wenn du vielleicht kurz zu mir rüberschaust, ich habe da die 30-jährige Staatsanleihe der USA eingeblendet. Und wenn man sich halt anschaut, diesen Abwärtstrendkanal, der da ewig lang funktioniert hat, der eben genau von dem kommt, von den 80er Jahren von Paul Volcker. Und wir sehen hier wirklich, wie die Renditen der Staatsanleihen nach unten gerasselt sind quasi die ganze Zeit und mit Corona da einen Boden ausgebaut haben. Und dieser Boden, der ist jetzt da mal drinnen. Und der wird, das war halt, wir haben in allen Volkswirtschaften, Industrieländern der westlichen Hemisphäre, haben wir quasi mit Null- und Negativzinsen gewirtschaftet. Und dieses einmalige Experiment hat mit Corona ein Ende gefunden 2020. Und seitdem gehen die Yields nach oben. Wir haben diesen Kanal verlassen. Dieses Experiment ist zu Ende und wir sehen auch hier, dass die 30-Jährigen hier immer wieder an diese magische 5%-Marke docken und ihr seht meine Rakete da. Ich bin kein Mann, kein großer Mann von Emojis, aber da habe ich eins eingezeichnet. Also meiner Ansicht nach haben wir da drüber das Rocket Ship und die Renditen werden da drüber noch weiter eskalieren. Und man muss halt hier auch sagen, wenn man zurückschaut, die Lookback Period, wir sind halt hier bei 5,1% oder was in den 30-Jährigen, sind wir das letzte Mal gewesen am 16. Juli 2007. Das ist halt schon eine Zeit lang her. Das sind 20 Jahre ungefähr. Und jetzt muss man sich denken, wenn man den Underwater-Chart jetzt bemüht, bedeutet, alles, was seit dem 2.7., seit 2007 hier passiert ist, wir haben seit 2007 immer nur günstigere Zinsen gehabt. Egal, wann du finanziert hast, hast du zu günstigeren Zinsen finanziert als heute. Das bedeutet, und da muss man vielleicht nochmal auf die Funktion von Staatsanleihen eingehen, wie funktionieren Staatsanleihen? Staatsanleihen sind quasi staatliche Kredite, das heißt, der Staat borgt sich Geld von jemand anderen aus. Das hat eine Laufzeit. Und wenn man das mit 10-jährigen, 20-jährigen, 30-jährigen Staatsanleihen macht, das geht auch kürzer, mit 2-3 Jahren. Österreich hat zum Beispiel 100-jährige Staatsanleihe begeben einmal. Und so hat das halt eine Maturity, eine Laufzeit. Und die laufen dann halt natürlich aus, außer man hat sie ausbezahlt. Und wenn wir natürlich keinen fiskalischen Überschuss haben, also keinen Budgetüberschuss, dann können wir natürlich auch keine Schulden tilgen. Und wir geben immer mehr aus, als wir einnehmen. Dementsprechend haben wir immer ein fiskalisches Defizit. Und wenn wir ein Fiskaldefizit haben und die Schulden auslaufen und wir sie prolongieren müssen, dann müssen wir die natürlich mit neuen Schulden bezahlen. Das bedeutet, du bezahlst alte Schulden mit neuen Schulden. Und jetzt, seit Corona, haben wir das Problem, dass wir steigende Zinsen haben auf diese Schulden. Das bedeutet, das Prolongieren der Schulden der letzten 20 Jahre wird teurer. Das heißt, du schließt heute einen Kredit, den du vor 4, 5, 6 Jahren zu 2% abgeschlossen hast, schließt du heute zu 5, 6%, sowas in die Richtung ab. Und das Problem liegt nicht in diesen 2, 3, 4%, sondern nicht in der nominalen Höhe des Unterschiedes, sondern in der prozentuellen. Das sind nicht 2, 3% mehr, sondern 100% Differenz von der Zinslast. Von 2% auf 4% sind 100% Steigerung. Das bedeutet, deine Zinsausgaben steigen exponentiell an im Staat. Das bedeutet, die Zinsausgaben machen einen Hockeystick-Chart nach oben und fressen das komplette Budget weiter auf, was das Ganze in eine unglaubliche Schuldenspirale reintreibt. Und wenn man sich da dann noch anschaut, die Schuldenwand der USA, da unten haben wir auf der X-Achse das Expiration Date, das Auslaufdatum der US-Staatsschulden. Und wie man sieht, laufen 2026 der absolute Mammutberg an Schulden aus, weil man natürlich sehr kurz... Bin ich noch da?
Ja, ja. Ja, ich höre dich. Du bist da. Hallo, hallo, du bist da.
Ja, so, jetzt bin ich anscheinend wieder da. Hallo?
Ja, alles hallo. Gut.
Sehr gut. Genau, also man sieht halt da an dieser Maturity Wall, wie viel an Staatsschulden ausläuft. Und das ist halt auch eine richtige Wand, die hier mit 9 Trillion Dollars, also was sind das, 9.000 Milliarden US-Dollar, die halt hier ansteht im Jahr 2026. Die muss refinanziert werden. Die haben wir unter der letzten Finanzministerin, wie hat es geheißen, ich weiß schon gar nicht mehr, die Kleine.
Wurscht. Keine Ahnung.
Die hat das damals einem sehr kurz angelegt, die Schulden natürlich. Was waren das? 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate Bills. Jetzt muss man irgendwann dann aber länger raus mit der Laufzeit. Und das zu finanzieren, das erschließt sich mir nicht, wie man das machen soll. Der Bürger, der das zahlen soll, die Schuldentragfähigkeit des Staates liegt immer am Bürger und der Bürger kann nicht mehr. Das sieht man dann in ganz, ganz vielen anderen Metriken. Ich möchte jetzt nicht da komplett den Rahmen sprengen, aber nur das nur mal, um das kurz zu erklären. Der Bondmarkt schreit hier wirklich, dass es hier zu einer Wende kommen muss. Und mein Abschlusssatz dazu, es wird ein Ereignis kommen müssen, das die Staatsanleihenzinsen runterbringt, kurzfristig 2026. Und das ist meistens irgendein exogener Schock wie ein Krieg oder irgendwas anderes, eine Pandemie oder was auch immer. Es wird einen exogenen Schock benötigen, dass die anderen Leute, Marktteilnehmer in Staatsanleihen gehen, die Nachfrage erhöhen und dementsprechend dadurch die Anleihekosten, die Zinsen sinken und man dadurch dann die Schulden wieder refinanzieren können. Krieg ist die Lösung, kommt nicht irgendwoher, der Satz. Und ich möchte jetzt nicht das Schwarz an die Wand malen, aber es wird einen exogenen Schock brauchen, um das weiter betreiben zu können.
Vielleicht war das die initiale Idee des Irankriegs, weil anders könnte es nicht sein, dass man den eingeht, eigentlich aus US-Sicht, aber das wäre halt dann monströs gescheitert.
Möglich. Ich würde dem Irankrieg halt geopolitische Gründe vorräumen, also dass das aus geopolitischer Sicht eben, ich habe da viele Artikel drüber geschrieben, auch auf investing.com zum Thema mit Ölversorgung von China, dass man halt im Hegemonialmachtskrieg gegen China da quasi die Hauptlieferanten schwächen möchte. Und deshalb halt Venezuela, Iran, die halt da als Großlieferanten von Öl für China quasi stellvertretend da waren, die hat man da geschwächt.
Sehr gut. Gut, der Erwin schreibt dann noch, Walsh kann eh nichts alleine entscheiden, weil es ein Gremium ist, das ist korrekt, zu dem kommen wir gleich noch im nächsten Punkt. Inflation steigt oder Rezession, Wirtschaft down. Es gibt auch ein paar Außenseiter-Szenarien dazu. Dann, wer sind die Top-3-Käufer von US-Staatsanleihen, fragt er. Das ist meiner Meinung nach die Fed selbst, dann sind es Stablecoins und dann werden es Banken und Versicherungen sein, nehme ich mal an. Aber vielleicht hast du andere Informationen.
Japan ist der größte Käufer. Zweiten, dritten Platz, weiß ich jetzt nicht genau. Stablecoins sind Achter. Ja, viel mehr weiß ich dazu jetzt gar nicht. Ich habe die Liste nicht im Kopf.
Sehr gut, müssen wir schauen. Gibt es irgendwelche Infos, wie die Nachfrage bei aktuellen US-Bond-Auktionen ist im Moment?
Ich habe mal die derzeitigen Bond-Auktionen nicht nachgeschaut. Ich habe da aber einen Alert drinnen und ich bin jetzt nicht alarmiert worden die letzten Wochen und Monate. Dementsprechend dürfte die Absatzmenge normal sein. Sonst hätte ich das irgendwo gelesen. Also ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber sie dürften normal sein.
Okay. Und Yellen war der Name der kleinen Finanzministerin.
Janet Yellen. Dankeschön.
Danke. Gut. Ja, ich glaube, den habe ich nichts hinzuzufügen. Wir können damit Walsh abhacken und aber noch bei der Fed bleiben, weil dass die Meeting Minutes sind ja wieder herausgekommen. Wir haben weiterhin einen 8:4 Dissent. Wir haben ein Ende des Easing Bias, der da ja kolportiert wird, zumindest von einer Außenseitergruppe. Jetzt muss man natürlich schauen, wie das sich weiter entwickeln wird. Hast du die Meeting Minutes zufällig, irgendwelche Informationen dazu, weitere?
Nein. Okay. Ich habe sie nicht gelesen, ich habe das auch nicht wirklich verfolgt, muss ich sagen, weil Walsh für mich halt ein Kandidat ist, der kommt halt mit Handschellen schon ins Amt rein, also der kann nichts machen, der hat Fesseln um die Hände. Der hat null Spielraum, irgendwas zu tun. Der ist einfach nur Spielball der Märkte, meiner Ansicht nach. Also ich nehme den auch gar nicht ernst. Er kann nichts managen. Er wird gemanagt vom Markt, meiner Ansicht nach.
Sehr gut. Ja, also habe ich dem auch nichts Großartiges hinzuzufügen. Es ist halt nur eine Zahl noch, vielleicht Oktober 92 war das letzte Mal ein 8:4 Split im Fedboard. Also das ist auch schon ewig her. Und kurz vor der Bondkrise 94 war das. Also vielleicht auch da ein Zusammenhang dementsprechend, den du eh schon hergestellt hast. Sehr gut. Ja, dann lass uns rübergehen zu Nvidia und zu AI. Also lass dem noch was hinzufügen.
Naja, alles gut.
Alles gut, okay. Ja, dann hole ich euch da ein bisschen Fakten auf den Tisch. Wir haben ja die Nvidia-Zahlen am Mittwoch gesehen. Die waren sensationell. Also kurz zusammengefasst, der Umsatz erwartet waren 78,9 geworden, sind es 81,6 Milliarden, 85% year over year. Nettogewinn erwartet worden waren 42,9 Milliarden, geworden sind es 58,3 Milliarden. In Datenzentren wurde 75,2 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das ist ein 92% Anteil des Umsatzes und hat sich hier over hier nahezu verdoppelt. Die Guidance ist mit 91 Milliarden US-Dollar höher als erwartet, 87,3. Dividende wird erhöht von 0,01, nach wie vor auf homöopathische 0,25, aber ein ordentlicher Dividendenschritt nach oben und 80 Milliarden. Ja, eben, ja. Homöopathisch. Und 80 Milliarden Buyback, ja, weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Ich meine, ich sehe die Aktie jetzt nicht als unterbewertet und nicht als überbewertet, aber ob man bei solchen Kursen ein Buyback-Programm machen soll. Aber ich sehe halt das Problem von Nvidia ist wahrscheinlich, wohin mit der ganzen Kohle. Ja? Also die haben ein absolutes Geldausgabeproblem. Ja, trotzdem hat der Kurs, deswegen so die Aktie fällt trotzdem hat der Kurs negativ reagiert drauf. Und das ist schon bemerkenswert. Ich habe es vorher im Call schon gesagt, für mich spielen da zwei Gründe eine große Rolle. Grund Nummer eins ist, dass natürlich, wenn eine Aktie steigt und steigt und steigt, die Fonds und die Hedgefonds und so weiter, natürlich der Depotanteil dieser Aktie steigt dann automatisch mit. Ja, das heißt, wenn ich eine Aktie gekauft habe mit einem Maximaldepotrisiko von 2% und die verdoppeln sich, habe ich halt 4% Risiko im Depot. Kommt halt auch immer darauf an, wie sich die anderen Aktien entwickelt haben, vielleicht sogar mehr, vielleicht auch weniger. Und da muss ich halt irgendwann cutten. Und idealerweise erfolgt dieser Cut halt immer zu den Earnings, gerade wenn positive Überraschungen da sind, dass man dann halt viel Volumen hat, um die Aktie möglichst einfach abzuverkaufen. Das ist das eine. Und das zweite ist halt, dass Nvidia eigentlich immer überperformen muss. Und die Überperformance war da, vor allem im Nettogewinn Wahnsinn, aber halt nicht so, dass es eine Überperformance war. Und deswegen halt auch einige das mitgenommen haben zum Verkauf. Ich sehe es halt kritisch, weil wenn irgendwann der Datencenter-Umsatz einbricht und der ist 92% Anteil des Umsatzes mittlerweile, dann wird es halt auch bei Nvidia schnell dunkel. Also dunkel im im Sinne von, die werden weiter profitabel bleiben, aber dann werden halt die Zahlen nicht mehr steigen, sondern dann werden die Zahlen fallen und dann wird es halt das erste Mal eine größere Marktreaktion geben, dann wahrscheinlich nach unten. Und da bin ich drauf sehr gespannt. Ja. Wir haben ja eh schon öfters, Dominik, über die Ausgaben, die CapEx der Hyperscaler gesprochen. Wenn die gleich bleiben, ist es natürlich cool, aber das, glaube ich, wird sich nicht ewig fortführen lassen.
Ja, also ich habe dem relativ wenig hinzuzufügen. Also ich bin da, die Zahlen sind top. Das muss man echt so sagen, die Zahlen sind echt gut, aber sie sind halt price to perfection. Das sind sie wirklich. Also sie müssen immer überdelivern und das ist halt irgendwann schwer, over zu delivern. Es gibt nichts, kein Baum wächst in den Himmel. Alles geht irgendwann mal zurück. Und das Problem ist, wenn solche überhypten Aktien auch, und das ist halt gerade diese Technologiebubble ist gehypt. Das ist einfach so. Da wird halt dann auch schnell mal Luft abgelassen, weil sich halt Spekulanten dann wieder auf andere Märkte stürzen, wenn es zum Steigen beginnt. Und es gibt halt immer irgendwo einen heißen Scheiß, den man kaufen kann. Und dann ist es halt dann ein anderes Pferd, auf das man setzt. Ob es jetzt dann GameStop, GME war oder dann eben die Semiconductor Rally oder dann eben die Silver Story. Man wechselt halt dann die Narrative, dann sind die Leute sprunghaft und ja. Also das sind halt nicht nur nachhaltige Entwicklungen.
Sehe ich auch so. Und wenn irgendwann einmal wirklich das Datencenter-Umsatz einbricht, dann wird es wirklich, wirklich kritisch, glaube ich. Also das ist ein riesiges Klumpenrisiko, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man die Nvidia-Aktie hat. Ich habe sie nicht, du hast sie auch nicht, glaube ich. Ich werde sie auch nicht shorten, ich werde sie auch nicht longtraden, obwohl sie aus charttechnischer Sicht gar nicht so unspannend für einen Longtrade ausschaut. Wir haben das jetzt gerade im FAQ-Call bei den Trade-Held und bei Option-Trading-Bell besprochen. Also aus charttechnischer Sicht, vielleicht wenn ich das noch ganz kurz einblenden darf, schaut das ja mal ganz gut aus alles. So, wo ist mein Monitor? Da ist mein Monitor.
Hoppala, ich habe gerade den Wochenchart da und rausgezoomt bis 2000, da musst du ja fast ankotzen.
Also es ist aber schon so, dass wir hier einen Ausbruch gesehen haben, halt dieser Ausbruch halt ohne, so, wo ist mein Stift? Jetzt ist mein Stift eingeschlafen, Augenblick. Der Ausbruch hier im Anfang oder Ende April, der ist definitiv ohne hohes Volumen von sich gegangen, zumindest ja, ohne gravierend hohes Volumen hier. Wir haben schon ein bisschen erhöhtes Volumen gehabt, aber jetzt nicht gravierend und jetzt da haben wir da halt dann halt immer die Rücksetzer und dabei ist das alles kaufenswert. Sollte die Aktie nochmal auf 200 zurückkommen, wäre das vielleicht, also jetzt, ich spreche jetzt hier nur aus charttechnischer Sicht, spannend, 200, 250, so um den Dreh, also 205 wäre definitiv spannend für einen nächsten Abprall nach oben, aber man sieht es natürlich schon, es ist wenn man sich deinen Chart anschaut, ich stelle mal um auf deinen Monitor nochmal, Dominik, sieht man halt schon, dass das eine Fahnenstange ist. Ne?
Ja.
Bisschen.
Aber was ich spannend finde, ist das Volumen, dass es so gering ist im Gegensatz zu 2000 oder 2010.
Ja, es ist natürlich, glaube ich, ich sehe auch genau, wenn man auf den Earnings-Tag schaut, sieht man auch keinen großartigen Volumensausschlag. Also das ist schon eine Aktie, die sehr konstant läuft. Ich weiß gar nicht, ob sie noch so gehypt ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass der Sektor gehypt ist. Also wenn man die Fundamentalzahlen und das Wachstum, wenn die das Wachstum voranschreiben können, ist sie eigentlich eher günstiger als überteuert.
Ja, aber wer kann das voranschreiben über Dekaden?
Ja, eh nicht. Das geht ja eh nicht. Ne? Also du müsstest dich jedes Mal neu erfinden. Ne? Von der Grafikkarte zum genau. KI-Chip oder zum zuerst.
Vor allem, die geht irgendwann der Absatzmarkt aus. Ja, also absolut. Vor allem die Weltgelder. Du bist irgendwann so groß, du bist dann zehnfach so groß wie der ganze Weltmarkt oder du bist so groß wie der ganze S&P 500. Und also die Aktie ist schon so groß. Ne?
Ja, also normalerweise musst du eine Sonderausschüttung und Dividende geben bei sowas. Weil was willst du mit dem Geld noch machen?
Man muss sich ja immer fragen, jetzt steht hinter jeder Firma steht eine Marktkapitalisierung. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die von Nvidia gerade ist. 3 Trillion?
Glaube ich sogar über 5 schon.
5 Trillion? Sollen sich die jetzt verdoppeln oder verdreifachen von da? Also das muss man sich ehrlich mal hinterfragen.
Nein, das auf gar keinen Fall. Also davon spreche ich auch nicht, wenn ich sage, sie kann weiter steigen. Ich sehe die auch nicht bei 300 so schnell. Aber
viele Investoren denken es. Ne? Also die denken halt, ja, okay, das ist der Anfang der Fahnenstange und das gibt jetzt noch eine Eskalation bis darauf irgendwie auf $600 oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, sich mal schon die Frage stellen, wo das Geld herkommt dafür, ne?
Ja, absolut, absolut. Also ich kenne ja auch nicht die Short-Quote von Nvidia, die wird jetzt auch nicht massiv hoch sein, nehme ich mal an. Insofern wird das auch kein Short-Squeeze werden, in dem Sinne, wie es halt bei so manchen kleineren Aktien der Fall sein kann. Aber man muss da definitiv, man kann das haben, man muss halt bei den Earnings immer am Schirm haben, dass es nach unten gehen könnte. Und ich sehe das vielleicht nicht im nächsten Quartal, aber ich sehe schon, dass die Großen auch irgendwann auf ihre CapEx wieder ein bisschen mehr achten. Und dann wird das Nvidia natürlich spüren. Also wäre ich ein Nvidia-Aktionär und hätte auch 100 Aktien im Depot, das ist ja vielleicht bei dem Kurs, bei manchen Depots gar nicht mehr so einfach, würde ich die nächsten, also vielleicht nicht die nächsten Earnings, aber ab den übernächsten Earnings würde ich eher dann mit Put-Absicherungen arbeiten, die mir halt ein bisschen Geld kosten, aber mich im Normalfall gut schützen. Weil wenn das einmal, die Story mal zerbricht, dann sind 20% Minus durchaus möglich nach den Earnings, meiner Meinung nach.
Die Sache ist halt, man muss halt immer das Ganze in Relation sehen zu, muss es die Aktie sein oder kann ich nicht woanders mein Geld leichter verdienen mit weniger Risiko? Man muss es halt immer mit Chance und Risiko abwägen. Und wenn Absolut. Ich mal den Verlauf von der Aktie anschaue und diesen parabolische Kursentwicklung, die ist eine der größten Aktien der Welt. Oder ist sie die größte?
Ist sie die größte? Ja, ist oder? Die größte. Ja. Ja.
Größte Aktie der Welt. Dann muss ich mal immer die Frage stellen, geht das nicht irgendwo einfacher? Also ich kaufe meistens Charts, die genau umgekehrt ausschauen. Also die irgendwo am Boden aber dumm grundeln. Wegen einem ganz einfachen Satz, und das kann man jetzt natürlich nicht über den Kamm scheren, aber es gibt ganz einfache Glaubenssätze wie, du sollst halt Dinge kaufen, die gerade keiner haben möchte, wo halt keiner hinschaut, und Dinge verkaufen, die gerade alle haben möchten. So funktioniert halt antizyklisches Handeln. Und wir als Menschen sind halt einfach so gepolt, dass das, was die grünsten Zahlen liefert, dass das für uns interessant ist, egal wo es preislich steht. Und wir vergessen halt immer Warren Buffett, Benjamin Graham, Mr. Market, Price and Value, den Unterschied. Und ja, meiner Ansicht nach ist hier die letzten 20% oder die letzten 100% rauszukitzeln, ist für mich viel riskanter, als irgendwas am Boden zu fischen, was gerade keiner haben möchte. Das meine ich damit.
Ja, absolut. Sehr gut. So, Wengerboy schreibt, die Zahlen sind frisiert. Forderungen, ja, also frisieren, zum Teil kann man es frisieren, aber das ist, würde ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen bei dem Video, ehrlich gesagt. Gut, dann gehen wir weiter zu einem Thema, das für dich wieder spannend sein könnte. Wir hatten ja auch die Zahlen von Walmart, von Target, von Home Depot, also vom Konsumentenaktien sozusagen, also zumindest die bieten Produkte für Endkonsumenten an, logischerweise. Auch da die Zahlen eigentlich ganz gut. Home Depot 4,8% year over year, Target 6,7% year over year, Walmart 5,4% year over year. Was halt schon extrem eingebrochen ist, das sieht man, sind Furniture mit minus 2, Department Stores mit minus 3,2 und Kleidung mit minus 1,5 month over month. Also das, der Whirlpool CFO wird auch zitiert mit den Worten, dass man in manchen Bereichen schon am Rezessionslow ist, was sie haben. Zum Beispiel beim Bereich Haushaltsgeräte. Also die Endkonsumenten scheinen schon, und darauf will ich eigentlich hinaus, zu sparen beginnen. Jetzt kann man natürlich sagen, das Topline-Wachstum ist bei allen drei Retail-Giganten gegeben. Target übertrifft die Erwartungen natürlich sogar und so weiter. Home Depot steigt vielleicht, weil es Renovierungen statt Neukauf gibt. Das passt schon alles, aber im Großen und Ganzen das nominale Wachstum ist de facto nicht vorhanden, wenn man die Inflation rausrechnet. Discretionary kollabiert förmlich, Möbel minus 2, Bekleidung minus 1,5, Department Stores minus 3,2. Dann haben wir die Kreditkarten-Delinquency, von der du auch schon öfters gesprochen hast, die auf großem Rezessionslevel ist mittlerweile. Dann haben wir die Sparquote, die auf 2022er tief ist. Also man kann da schon auch viel, viel Negatives in die Zahlen hineininterpretieren, auch wenn sie positiv waren. Wie ist dein Take zum Endkonsumenten in den USA und zu diesen Zahlen?
Ja, der Endkonsument, der steht nicht gut da. Also das ist meiner Ansicht nach Fakt, und man kann sich das auch anschauen. Also ich habe das jetzt kurz aufgemacht. Die Credit Card Delinquencies sind hier in blau eingezeichnet, sind hier bei 13,12%, was eben genau dem Peak von 2009 quasi entspricht. Student Loans sind auch fast auf All-Time High sehr hoch. Car Loans sind auf All-Time High. Also wir sehen, dass die Schuldner hier komplett ausfallen, und im Umkehrschluss das nächste, die Labor Force Participation Rate, über die ich immer wieder spreche, oder zumindest immer wieder, ist übertrieben, aber seit den letzten Zahlen zum Beispiel, bedeutet einfach, wie viele Leute nehmen am Arbeitsmarkt teil. Und das ist einerseits natürlich Robotik, Automatisierung, KI geschuldet, aber das auch erst seit 2020 oder so. Die restliche Entwicklung ist schon länger so, und das hat halt damit zu tun, dass die Kaufkraft in der breiten Bevölkerung in den USA seit 2000 zurückgeht. Die Leute arbeiten mehr Jobs, also nicht nur einen, sondern zwei, teilweise vier Jobs, ist teilweise wirklich gang und gäbe bei den USA, weil sich mit einem Job teilweise nicht ausgeht. Und da haben wir dann, wie in den letzten Labor Force Participation Rates und auch in den Joel's Job Openings etc. dargestellt, dass die Anzahl Jobs steigt, aber die Leute, die diese Jobs arbeiten, sinkt. Das bedeutet einfach, wir nehmen weniger Leute am Arbeitsmarkt teil, aber sie arbeiten mehr Jobs. Und ja, die Kaufkraft sinkt, und man merkt es auch schon bei Costco, bei anderen größeren Läden. Also ja, der Konsument wird schwächer, definitiv. Man sieht es ja auch im Private Credit Sektor. Da hast du ja Statistiken gezogen ohne Ende. Private Credit Sektor ist komplett am Abschmieren. Das ist für mich eigentlich so der wahre Topf, der gerade zum Kochen beginnt.
Ja, absolut. Da werden wir auch noch, wenn es dann soweit ist, drüber berichten. Gut, ich würde sagen, aus Zeitgründen lassen wir den PMI oder laufen wir beim PMI ganz kurz drüber. Also Manufacturing 55,3, Service 50,9. Das sind Zahlen, die sind ganz okay. Production Growth ist sogar auf 4-Jahres-Hoch. Ja, es deutet viel darauf hin, dass sich die Einkaufsmanager auch die Lager vollräumen, weil halt Inflation kommen wird und kommen könnte und die deswegen auf Teufel komm raus jetzt da kaufen, was halt in die Lager irgendwie reinzuquetschen ist. Ja, viel mehr würde ich aus Zeitgründen da gar nicht dazu sagen. Hast du noch was dazu zu erzählen?
Nein, also Inflation wird kommen. Viel mehr brauche ich dazu nicht sagen.
Deswegen kaufen die ja jetzt und nicht erst irgendwann. Gut, und dann lass uns rübergehen, noch ganz kurz zu deinem Lieblingsmetall vorbeischauen. Gold und Silber, hast du da irgendwelche News, die es zu verkünden gibt?
Nicht wirklich. Ich meine, Silber war jetzt spannend die letzten Tage, wobei die letzte Woche eine Seitwärtsbewegung war, aber da können wir von mir aus kurz auf den Chart schauen, wenn ihr wollt. Schaut ein bisschen unaufgeräumt aus, aber im Prinzip haben wir da halt eine Bullflag, die sich nach unten abbaut. Wir haben zwei in blau dargestellt, zwei schöne Anchored VWAP-Profile, die hier gemeinsam mit diesem Abwärtstrendkanal von der Bullflag quasi einen schönen Cluster bilden und auch noch der 200er EMA ist auch weiter drunter. Aber hier eigentlich ein wunderschöner Retrace-Cluster, ich habe es hier hingeschrieben, plus vom verankerten Volumenprofil auf der rechten Seite ein sehr signifikantes Level hier. Und dementsprechend halten wir uns hier auch länger auf. Ich habe zwei Pfeile eingezeichnet. Das ist für mich wirklich ein Coin-Toss, eine 50-50-Decision, ein Pivot-Point. Wenn wir abprallen gehen, dann attackieren wir eventuell die neuen Allzeithochs. Und wenn wir runtergehen, dann attackieren wir eventuell die Downs, also die untere Seite von diesem Abwärtstrendkanal, roundabout bei 48 bis 54 Dollar. Genau, das wären jetzt so meine zwei Targets. Wir sind hier absolut in einer Decision-Zone. Wir sollten das eigentlich halten hier und nach oben gehen, aber wir brauchen zuerst die Bestätigung. Wir können sehr gut runterfallen auch. Dementsprechend ist es hier eine sehr entscheidende Phase. Die Volumina sind sehr gering derzeit. Das lässt mich hoffen, dass wir nach oben abbouncen mit höherem Volumen eventuell. Aber wir brauchen die Bestätigung, Price Action. Wir brauchen den Chart, der uns zeigt, wo es hingeht. Und dann können wir da einen Trade draus machen.
Ja, also was man jetzt braucht, war eine größere grüne Kerze mit viel Volumen. Das wäre natürlich optimal. Dann würde das super passen.
Okay. Eine Starterkerze.
Gut, lass uns noch ganz kurz rüber zu Gold. Da haben wir weiterhin ein fallendes Dreieck, das ja jetzt wieder fast bei 4.400 meiner Nachkaufzone angekommen ist. Hast du noch zu Gold was hinzuzufügen?
Ja, also ich habe da auch den 200er EMA, zwei Anchored VWAPs, die hier einen Cluster bilden, roundabout zwischen 4.400 und 4.200. Wäre für mich auf jeden Fall ein Level, was interessant wäre. Ich glaube nicht, dass wir viel tiefer gehen werden. Ich halte das schon für eine signifikante Marke. Außer es kommt zu einem Liquiditätscrash, in dem natürlich alles monetarisiert wird, um eben Margin Calls zu bedienen. Dann würde ich sagen, kann auch Gold nochmal viel tiefer fallen. Ohne dem Szenario sehe ich uns da eigentlich in einer super Buy-Zone, muss ich sagen.
Sehr gut. Damit hätten wir das auch abgearbeitet. Ja, damit wären wir schon fast durch. Wenn du noch ein bisschen Zeit für uns hast, dann einen Klick auf Abonnieren, auf Daumen hoch, wäre auch cool. Das wäre super, da würden wir uns sehr, sehr bedanken. Für alle, die eine Stunde Freiheit-Mitglieder sind, geht es jetzt noch weiter um 18.45 Uhr in den Weekly Call, wo wir noch vertiefen und auf eure Fragen detailliert eingehen können und uns Aktien und Ähnliches durchschauen. Wenn du noch nicht eine Stunde Freiheit-Mitglied bist, es lohnt sich, vor allem, weil es für diese Mitglieder auch ein Wahnsinnsangebot für den Terminal geben wird. Also, Link findest du in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Ich danke dir, Dominik, für den netten Call wieder und ja, vielleicht als kleine Info, nächste Woche bist du alleine. Weiß ich noch nicht, ob wir da einen Podcast machen oder nicht. Ich verweile auf Mallorca. Wenn nicht, gibt es vielleicht erst in 14 Tagen wieder einen Podcast. Das vielleicht nur als Info. Super.
Mal schauen.
Okay, also danke euch. Ciao, ciao. Schönen Abend.
Tschüss.